Die Einladung bleibt bestehen, Dinge zu erzählen. Wir haben ja viel erlebt in den letzten Wochen als Gemeinschaft und vielleicht auch als Einzelne. Und man kann auch gerne dann nach der Predigt auch noch das weiterführen und etwas mitteilen. Ich habe noch zwei Sachen anzusagen. Und zwar heute werden zwei von meinen Kollegen verabschiedet in den Ruhestand. Und ich weiß nicht genau, wer ihn kennt. Einmal den Pastor Wilhelm Freund aus Bremerhaven. Das ist ein ganz super toller Kollege. Ich werde ihn sehr vermissen. Wir haben uns einmal im Monat getroffen in unserer baptistischen Pastorenrunde. Und der hat mir schon viel einfach nur durch seine Anwesenheit geholfen, auch durch seinen Rat. Er ist seit 12 Jahren in Bremerhaven gewesen oder 12,5, hat ungefähr angefangen, als ich hier auch angefangen habe. Und wird heute verabschiedet in den Ruhestand und zieht dann nach Hamburg. Und ich werde da gleich nach dem Gottesdienst hinfahren und auch mal kurz Hallo sagen und Tschüss sagen. Schöne Grüße dann auch von unserer Gemeinde. Der zweite Kollege, der heute verabschiedet wird, das ist Pastor Ewart Brink hier um die Ecke in Farge, in der reformierten Kirche in Farge, der auch 30 Jahre, also was heißt auch, der war 30 Jahre, war der hier. Ist ja mehr als 12 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Ja, eben, genau. Auf jeden Fall, der wird heute also auch in den Ruhestand verabschiedet. Und da ich mich da jetzt nun nicht irgendwie zerschneiden kann und aufteilen kann, werde ich da also nicht irgendwie sein. Aber ich wollte es nur mitteilen, dass er also heute auch so seine Verabschiedung hat. Okay, jetzt freue ich mich ganz besonders auf die Geschichte, die ich euch mitteilen darf, die ich euch vorlesen darf. Ich hatte richtig Sehnsucht danach, ich hatte richtig Lust dazu, endlich mal wieder ins Alte Testament einzutauchen. Ja, ich weiß, man kann nach allem Möglichen Lust haben und Sehnsucht, aber wie kommt man dazu, zum Alten Testament Sehnsucht zu haben und Lust zu haben? Ja, so ist es eben. Das kann eben auch mal sein, dass man nicht nur Lust hat auf dem Eis und unbedingt wahnsinnig gerne Eis hätte, sondern wir haben uns jetzt ein halbes Jahr lang mit dem Neuen Testament beschäftigt und im Epheserbrief uns rumgetummelt und da also ganz viele Entdeckungen gemacht und eine spannende Reise hinter uns. Und dann habe ich auch noch mal so ein paar Ausnahmebotschaften gehabt von anderen Bibelstellen, aber es war eigentlich immer Neues Testament. Und irgendwie bin ich auch so ein ganz großer Verfechter des Alten Testaments. Das wundert vielleicht manche auch, weil manche denken, Altes Testament ist doch alt oder ist doch vorbei oder so. Oder ist auch ein ganz anderer Gott, der ist vielleicht zornig und im Neuen Testament ist er gnädig und so. Das sind alles Klischees, die nicht zutreffen, die nicht stimmen. Und ich bin also begeistert vom Alten Testament und das liegt auch daran, weil es so irdisch ist und weil es so natürlich ist und so normal ist und weil besonders das Alte, man könnte auch sagen, das Erste Testament, das klingt ja auch ein bisschen positiver, ne? Man sagt auch das Erste und das Zweite Testament. Also das Erste Testament, das leitet uns dazu an, ein Mit-Gott-Leben zu führen in unserem alltäglichen Leben. Das ist eigentlich so die Hauptabsicht und deswegen sind da auch so viele ganz normale irdische und natürliche Begebenheiten aufgeschrieben und wie Gott da drin wirkt und wie Gott da drin seine Gnade manifestiert, das ist das Spannende an diesem Ersten Testament. Und heute geht es darum, hatte Daniel Kunzmann schon erwähnt, Gott im Alltag und eine Geschichte, die uns das nahebringen will, das ist die Geschichte von Josef und zwar steht der Abschnitt, den ich lesen möchte, ist ein bisschen längerer Abschnitt, in 1. Mose 41. Ja, 1. Mose 41. Wer eine Bibel dabei hat und das mitverfolgen möchte, schlagt das bitte auf. Folgendes wird berichtet. Ich muss noch kurz als Erklärung dazu sagen, der Begriff Pharao kommt hier vor. Und dieses Wort Pharao, das ist den meisten bekannt, aber vielleicht nicht allen. Deswegen erkläre ich dazu, Pharao, das war damals der ägyptische Großkönig, der Machthaber in Ägypten. Und dann kommt da auch noch etwas vor in dieser Geschichte, und zwar kommen da Träume drin vor. Und das ist auch für heutige Zuhörer vielleicht etwas ungewöhnlich, dass man auf Träume überhaupt achtet und denen überhaupt eine Bedeutung beimisst. Das ist aber in der damaligen Kultur, teilweise auch heute noch, gerade in orientalischen Kulturen, ganz üblich, dass Träume eine Bedeutung haben. Und besonders wenn ein Großkönig des Landes einen Traum hat, dann hat er nicht nur Bedeutung für ihn, sondern fürs ganze Volk. Das als Hintergrundinformation. Und nach 2 Jahren hatte der Pharao einen Traum. Er stünde am Nil und sähe aus dem Wasser steigen 7 schöne, fette Kühe. Die gingen auf der Weide im Gras. Nach diesen sah er andere 7 Kühe aus dem Wasser aufsteigen. Die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen und mageren fraßen die 7 schönen, fetten Kühe. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein und ihm träumte abermals. Und er sah, dass 7 Ähren aus einem Halm wuchsen, voll und dick. Danach sah er 7 dünne Ähren aufgehen, die waren vom Ostwind versenkt. Und die 7 mageren Ähren verschlangen die 7 dicken und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. Und als es Morgen wurde, war sein Geist bekümmert und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Da redete der oberste Schenk zum Pharao und sprach, ich muss heute an meine Sünden denken. Als der Pharao zornig wurde über seine Knechte und mich mit dem obersten Bäcker ins Gefängnis legte, in das Amtmannshause, da träumte uns beiden in einer Nacht einem jeden sein Traum, dessen Deutung ihn betraf. Da war bei uns ein hebräischer Jüngling, des Amtmanns Knecht, dem erzählten wir's. Und er deutete uns unsere Träume einem jeden nach seinem Traum. Und wie er uns deutete, so ist's gekommen. Denn ich bin wieder in mein Amt gesetzt, aber jener wurde aufgehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm, ich habe einen Traum gehabt, und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Der Pharao sprach zu Josef, mir träumte, ich stand am Ufer des Nils. Und dann wiederholt er die Träume. Ich überspringe ein paar Verse. Josef antwortete dem Pharao, beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 guten Ähren sind dieselben 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind 7 Jahre und die 7 mageren und versenkten Ähren sind 7 Jahre des Hungers. Das meinte ich, wenn ich gesagt habe zum Pharao, dass Gott dem Pharao zeigt, was er vorhat. Siehe, 7 reiche Jahre werden kommen in ganz Ägypten. Und nach ihnen werden 7 Jahre des Hungers kommen, sodass man vergessen wird alle Fülle in Ägyptenland. Und der Hunger wird das Land verzehren, dass man nichts wissen wird von der Fülle im Land vor der Hungersnot, die danach kommt, denn sie wird sehr schwer sein. Dass aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze, und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Lande und nehme den 5. in Ägyptenland in den 7 reichen Jahren und lasse sie sammeln, den ganzen Ertrag der guten Ernte, dass sie Getreide aufschütten in des Pharaos Kornhäusern zum Vorrat in den Städten und es verwahren, damit für Nahrung gesorgt sei für das Land in den 7 Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden und das Land nicht vor Hunger verderbe. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Großen gut. Und der Pharao sprach zu seinen Großen, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem? Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll an all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und dann ehrt er Josef, setzt ihn ein in die zweithöchste Position des Landes, steckt ihm einen Siegelring an, bindet ihm einen Mantel um und gibt ihm einen Streitwagen, auf dem er durch das Land fahren kann. Und er gibt ihm einen neuen Namen, Vers 45, und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. Und das Land trug in den 7 reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der 7 Jahre, da Überfluss im Lande in Ägypten war, und tat sie in die Städte. Und Josef wurden 2 Söhne geboren, bevor die Hungerszeit kam, die gebar ihm Asenat, die Tochter Potipheres, des Priesters zu On. Als nun die 7 reichen Jahre um waren im Lande Ägypten, da fingen an, die 7 Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine Hungersnot in allen Landen, aber in ganz Ägyptenland war Brot. Als nun ganz Ägypten auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern: Geht hin zu Josef, was er euch sagt, das tut. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Das ist eine ganz erstaunliche Geschichte, die damit endet, dass in ganz Ägypten Brot vorhanden war und sonst überall eine Hungersnot war. Der gesamten Gesellschaft wurde geholfen. Dem ganzen Land wurde geholfen und darüber hinaus den angrenzenden Ländern, die auch Hunger gelitten haben. Gott hat nicht nur seine Leute im Blick. Gott hat nicht nur das Volk Israel im Blick. Schon damals war es so, obwohl das Volk Israel damals ja das erwählte Volk war, als dies aufgeschrieben worden war. Gott hat einen besonderen Plan mit dem Volk Israel. Gott hat auch einen besonderen Plan mit seiner Gemeinde heute, weltweit, mit allen Leuten, die an Jesus glauben. Aber das Eigentliche, was Gott im Blick hat, ist die Welt, ist die Stadt, ist das Land. Hier geht es darum, dass ganz Ägypten geholfen wird. Und zwar durch Gottes Wirken und durch Gottes Wirken in Josef und durch Josef. Das ist das, was Gott im Sinn hat. Und ich freue mich ja darüber, dass wir als Gemeinde Zuwachs haben und dass Menschen dazukommen und dass immer wieder Gäste am Sonntag hier sind. Das ist für mich eine große Freude und wir wollen Brücken bauen und wir wollen gucken, wie wir uns gegenseitig besser kennenlernen können und unterstützen können. Auch haben wir ja jetzt 3 neu Getaufte dazu in die Gemeinde integriert und aufgenommen. Und das ist ganz wunderbar, eine super Entwicklung. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Es geht uns nicht darum, Menschen in die Gemeinde hineinzuholen, damit die Gemeinde immer größer wird als Selbstzweck. Sondern es geht uns darum, einen Blick für den Alltag, für die Stadt zu haben, für Bremen-Nord zu haben, für Bremen zu haben und zu sagen, da, wo wir leben, da, wo die Umgebung ist, möchten wir so ähnlich wie so ein Josef, der andere Gaben vielleicht hatte als wir, aber auch so wie Josef, möchten wir dazu beitragen, dass es besser wird in der Schule, an der Arbeitsstelle, in der Familie, wo wir sind. Das ist die Blickrichtung Gottes. Gott hat nicht gesagt, denn so sehr habe ich die Gemeinde geliebt, sondern so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn gab. Also Gott hat eigentlich die Welt im Blick und die Gemeinde ist sein Instrument und die Gemeinde ist sein Werkzeug. Aber es geht hier wirklich um eine Verbesserung dieser Situation, in der wir hier leben, in dieser Stadt und in dieser Welt. Und Gott ist dabei, hier sein Reich zu bauen. Natürlich werden wir hier keinen Himmel auf Erden haben und wir werden auch kein Paradies hier haben. Aber bis es soweit ist, dass der Himmel auf Erden da ist, bis das goldene Jerusalem, von dem die Bibel erzählt, bis die Stadt Gottes hier ist und dann wirklich alles vollkommen ist und Gott jede Träne abwischt, bis dahin sollen wir nicht einfach warten und sagen, naja, wir können halt nichts machen, nicht? Und ist halt so, sondern es geht darum, dass wir einen Beitrag dazu geben können, dass Gott uns gebrauchen möchte, in der Schule, an der Arbeitsstelle, in der Familie, um Verhältnisse fürs Ganze, für die Allgemeinheit, egal welcher Glaube, ob Muslime, ob Buddhisten, ob Atheisten, für das Ganze zu verbessern. Das finde ich spannend, das finde ich herausragend und es kann niemand hier jetzt sagen, ich werde nicht gebraucht. Also mit mir kann niemand was anfangen, ich bin vielleicht schon pensioniert oder so, nicht? Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll oder auch ich bin noch jünger, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Es kann niemand hier sagen, ich werde nicht gebraucht, du wirst gebraucht, Gott gebraucht dich. So war es mit Josef. Er war ein 30-jähriger, unerfahrener Sklave und es ist doch absolut faszinierend. Der war noch grün hinter den Ohren, der hatte keine großartige Ausbildung oder keinen großartigen Background. Im Gegenteil, er hatte eine ganz schwierige Familiengeschichte als Hintergrund. Also er hatte eine ganz, ganz schwierige Vergangenheit. Und dieser 30-jährige Josef mit seiner Unerfahrenheit bekommt übertragen ein Superministerium. Er wird der zweite Mann im Staat nach dem Präsidenten oder nach dem Großkönig von Ägypten. Das ging von 0 auf 1000 sozusagen. Und seine Hauptqualifikation dafür war sein Glaube. Jetzt denkt man, ja, heißt das jetzt, wenn ich an Jesus glaube, dann reicht das, nicht? Und dann kann ich einen guten Einfluss nehmen in der Gesellschaft. Mehr brauche ich nicht. Keine Ausbildung, keine Schule, nicht lernen und sonst was. Nein, der Einwand ist durchaus berechtigt. Habt ihr richtig gesagt, richtig gedacht. Josef war auch extrem weise und extrem klug. Und er war ein fantastischer Manager. Und er hatte gewisse Fertigkeiten und Fähigkeiten. Er hat ja ein 14-Jahres-Konzept für das ganze Land erstellt. Dieses 14-Jahres-Konzept hat die Ägypter gerettet und viele andere Menschen drumherum und hat die wirtschaftliche Situation Ägyptens letztendlich ja, saniert oder über diese Zeit eben stabil gehalten. Und trotzdem hing diese Weisheit und diese Klugheit von Josef hing immer auch mit seinem Glauben zusammen. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass Gott immer für ihn da ist. Auch als er im Gefängnis war. Er war ja erst im Gefängnis noch. Und es hat gedauert. Und er brauchte Ausdauer. Er brauchte Geduld. Er hat 2 Jahre da noch verbracht, bis er rausgeholt wurde. Aber er wusste, selbst da ist Gott immer für ihn da. Er hat mich nicht vergessen, auch wenn ich das im Moment nicht bemerke und spüre. Und für mich ist das eine Geschichte, die sehr aktuell ist. Denn wir haben in Europa, meine ich, sehr dringend nötig, Gott wieder Fuß fassen zu lassen. In den Schulen, in dem öffentlichen, normalen Leben, auch in unserem ganz normalen Alltagsleben. Wir haben es dringend bitter nötig, Gott wieder ins Boot zu holen, in Anführungsstrichen. Ich weiß, Gott ist natürlich da und Gott ist am Wirken, aber in unserem Bewusstsein und in unserem Empfinden und in unserem Gespür wirklich wie Josef zu vertrauen, dass Gott in der Schule mit bestimmten Werten, mit bestimmten Prinzipien und mit einer Hoffnung auch für ganz schwierige Situationen am Werk ist. Wir haben das jetzt bei uns, die Situation, dass in beiden Klassen von unseren älteren Kindern so viel Probleme sind mit Gewalt und Verachtung und Ausgrenzung und Hass in der 5. Klasse und in der 7. Klasse. Da gibt es Elterngespräche, Lehrergespräche, alles Mögliche. Man versucht, Anti-Mobbing-Tage zu machen, also man macht Anti-Mobbing-Tage. Man versucht, irgendwie Werte reinzukriegen in die Schulen. Man versucht, einen respektvollen Umgang beizubringen. Man versucht, den Schülern zu sagen, wenn du dauernd sagst, irgendwie fick dich oder du Letzter, ich will die ganzen Worte gar nicht wiederholen, aber ihr kennt die. Ich brauche mich da gar nicht verstecken, ihr kennt das alles. Wir brauchen hier nicht so tun, als wäre das anders. Diese Worte sind Standard, dauernd. Und so gehen Menschen miteinander um und Lehrer berichten, es wird schlimmer und es wurde schlimmer in den letzten 10 Jahren. Und ich glaube, dazu bin ich auch jetzt erstmal wieder gekommen zu dieser Überzeugung, das hängt damit zusammen, dass seit 250, 300 Jahren Gott weg ist aus Europa. Weil Gott weg ist, sind Werte weg, Prinzipien weg und bestimmte Umgangsweisen weg. Und deswegen kann die Verachtung, die Ausgrenzung gedeihen und blühen, nach freiem Ermessen. Und da, wo man ansetzt, sind die Symptome. Man versucht, Anti-Mobbing zu machen. Man sagt, ja, welche Worte kann ich denn besser sagen, als Leute verächtlich zu machen. Und jemand aus einer der Klassen von unseren Kindern muss jetzt aus der Klasse rausgehen und sogar aus der ganzen Schule raus, weil er ausgegrenzt wurde und krank geworden ist davon. Und dann haben ihn, weiß nicht, ob es stimmt, haben ihn andere Schüler hinterher noch gesagt, gut, dass du endlich weg bist. Und dann setzt man da an bei den Symptomen und sagt, wie kann man das anders lernen? Aber mir scheint es noch besser zu sein, wenn wir, die Gott kennen, sagen, nicht nur die Symptome, nicht nur der Umgang miteinander, nicht nur Anti-Mobbing, nicht nur bestimmte verächtliche Bemerkungen oder auch Gewalt, wirklich auch körperliche Gewalt, nicht nur das überwinden lernen, sondern auch wieder Gott mit ins Boot holen, der nämlich die Wurzeln und die Begründung für Werte, für Prinzipien, für Hoffnung ist. Und das ist das, was Josef gemacht hat. Er hatte Gott im Boot und er wusste, Gott war mit ihm. Und daher hatte er seine Hoffnung für Ägypten. Daher hatte er seine Vision fürs ganze Land und hat dem Pharao das mitteilen können, hat gesagt, es gibt einen Gott und der kann Träume deuten und der kann dem Land helfen. Er hat von sich selbst auch weggewiesen, hat gesagt, da liegen die Begründung für die Hoffnung für das Land und für die Leute. Und da liegt auch die Begründung heute. Auch wenn wir nicht wieder zurück vor die Aufklärung wollen. Ich will nicht wieder irgendwie ins Mittelalter oder so. Ja, ich will nicht die Zeit zurückspulen. Ja, wir leben in einem aufgeklärten Europa und das ist alles okay. Und ich bin total für Religionsfreiheit, auf jeden Fall. Aber wenn du Christ bist, wenn du Christus kennst und in ihm zentriert bist, in ihm gesammelt bist, an deiner Arbeitsstelle, in der Familie, dann kannst du das auch mit Überzeugung tun. Dann kannst du das auch mit Mut tun. Und dann kannst du auch sagen, das ist das, was nicht nur ich brauche, das ist das, was die Gemeinschaft braucht, in der ich bin. Das brauchen wir. Also Josef, der war da ganz unkompliziert, will ich mal vielleicht fast sagen. Und er hatte eine ganz große innere Unabhängigkeit. Das ist das erste Merkmal. Ich will das jetzt versuchen zu beschreiben, was Josef gemacht hat, wie er Gott ins Boot geholt hat im Alltag und in der Gesellschaft in Ägypten. Das erste ist diese innere Unabhängigkeit. Josef, der war total integer und er hatte keine Angst, Leuten schlechte Nachrichten zu überbringen. Das war ja der Grund, weshalb er wieder geholt wurde aus dem Gefängnis, weil der Mundschenk sich erinnert hat und gesagt hat, ja, da war doch mal so ein hebräischer Sklave und der hat dem Bäcker gesagt, ja, Bäcker, du wirst freigelassen werden, aber dann leider aufgehängt werden und bestraft werden. Und mir als Mundschenk hat er gesagt, ja, du wirst auch freigelassen werden, aber du wirst befördert werden und wieder in eine Stellung kommen beim Pharao. Dazu gehört Mut, das Leuten mitzuteilen. Und so ist es auch gekommen. Es ist sehr tragisch, es ist ziemlich schrecklich, aber so war es. So war es damals auch mit Bestrafung, das gab es, dass es die Todesstrafe gab. Und Josef hat das gewusst und auch gesagt. Das zeigt uns etwas über seinen Charakter und das kann ansteckend sein für uns. Und Gott bricht sich Bahn dadurch, wenn wir mit einer ganz klaren inneren Unabhängigkeit leben. Äußerlich war Josef ein kleiner Sklave, völlig unbedeutend äußerlich. Der hatte ja eigentlich gar nichts zu melden. Aber innerlich hatte er eine Gesammeltheit, er war sortiert, er war gesammelt im Schöpfer, in Gott, stand er vor dem Pharao und redete völlig frei. Er hatte keine Angst, anderen Leuten schlechte Nachrichten zu überbringen. Das Gegenteil davon waren die anderen Traumdeuter. Möglicherweise, es wird ja gesagt, der Pharao sagt, ja, ich hatte schlechte Träume, die beunruhigen mich, ich bin ganz betrübt und ich mache mir Sorgen. Und keiner kann meine Träume deuten. Vielleicht stimmte das gar nicht. Vielleicht konnten die Träume deuten, aber sie wollten es nicht, weil es vielleicht Stiefellecker waren. Sie wollten sich nicht verderben mit dem Pharao. Man weiß es nicht. Vielleicht wollten sie ihm nicht die Wahrheit sagen, denn diese Träume waren ja sehr unangenehm und sehr bedrohlich. Und da ist es umso wichtiger zu sehen, dass Josef ganz frei, ganz direkt ihm die Wahrheit sagt. Ohne sich zu entschuldigen, ohne duckmäuserisch dazustehen. Oh ja, wenn wir was ändern wollen im Land, wenn wir hier in unserer Stadt irgendwie was verbessern wollen. Oh Entschuldigung, ja, ich bin ja gläubig, ich bin ja Christ, aber es tut mir leid, ich darf eigentlich gar nichts sagen oder so. Nein, der steht da und er sagt, wie es ist. Und das brauchen wir in unserer Gesellschaft. Das ist toll, wenn wir so eine Haltung haben, frei und direkt und offen auch die Wahrheit zu sagen. Josef kommt dann in eine ganz hohe Position und er heiratet eine Ägypterin. Und manchmal kann das sein, dass wir viel zu vorsichtig sind, bleiben in unserer Gruppe, wo wir uns wohlfühlen und haben irgendwelche Berührungsängste. Josef, der wollte sich nicht einschleimen. Der war ganz frei und ganz direkt, ohne Schönfärberei, ohne Verschleierung, ohne das Bedürfnis, gut ankommen zu wollen. Hatte er die Überzeugung, dass Gott etwas ganz, ganz Wichtiges der Welt zu geben hat. Und das ist wichtig und wertvoll für den Pharao und für mich und für uns. Also er hatte eine große innere Unabhängigkeit. Das Zweite, er war nicht überheblich. Habe ich schon darauf hingewiesen. Der Pharao sagt, man hat mir gesagt, du kannst Träume deuten. Er sagt, nein, ich kann keine Träume deuten. Gott, es gibt einen Gott, der hat uns erschaffen und der gibt Einblicke, der gibt Durchblicke, die kein Mensch hat. Und den kann ich fragen, zu dem bete ich und dann hilft er mir, Dinge zu erkennen. Er hat von sich selbst weggewiesen. Er war überhaupt nicht überheblich. Und dann hat er später noch gesagt, in Vers 34, der Pharao möge doch ein Team zusammenstellen von Amtleuten, Bevollmächtigte, die in Ägypten diese ganzen Kornkammern aufbauen, die das alles so organisieren, dass es funktioniert. Er hat also auch im Team gedacht. Er war innerlich unabhängig, er war nicht überheblich, er hatte das Allgemeine im Blick. Und das Dritte ist, er hatte keine Berührungsängste, unter Leuten mit anderen Glauben zu leben, zu sein. Er lebte ja im Heidenland. Er hatte mit Ungläubigen sehr direkt zu tun, mit Nichtgläubigen oder mit Andersgläubigen. Er heiratete sogar die Tochter des Priesters. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt alle Christen andersgläubige Menschen heiraten sollen, dass man das nachahmen soll. Da gibt es auch in der Bibel ausreichend Geschichten, auch im Neuen Testament, die davor warnen, dass er, der nichtchristliche Partner, den Christlichen dann wieder wegzerrt, diese Gefahr besteht. Aber hier ist es so. Josef, der heiratet die Tochter des Priesters von On. Und mit seiner Frau, bekam er dann zwei Kinder. Er hatte also keine Berührungsängste und scheute nicht den Kontakt und hatte keine Angst und wollte nicht nur in seiner geliebten Gruppe bleiben. Auch das ist für uns ganz wichtig, wenn wir darüber nachdenken, Gott im Alltag zu erleben und Gott im Alltag bewusst in seiner Gegenwart zu sein, dass wir keine Berührungsängste haben brauchen. Das Vierte ist, er hatte keine Angst vorm Gebrauch des gesunden Menschenverstands. Er verließ sich auf Gott und er hörte auf Gott. Aber er sagte ganz logisch, weißt du was, Pharao, was jetzt nötig ist? Planung, Verwaltung, Management. So gehen wir mit dieser Situation um. Keine geheimen Mysterien, keine Räucherkerzen und irgendwie überlegen, gibt es da jetzt eine Sonderoffenbarung, sondern ganz logisch, pass auf, folgendes Problem, 7 Jahre gut, 7 Jahre schlecht, wie kriegen wir es hin? Organisieren wir das ganze Land komplett neu, indem wir Kornkammern bauen, indem wir den Überschuss dort in diesen Kammern lagern und dann für die 7 Jahre genug haben. Und zwar brauchen wir dafür so und so viel Kammern, Berechnung angestellt, Management, ganz normal Vernunft benutzt, Verwaltungsdienst übernommen. Beides ist von Gott und wir dürfen nicht denken, dass Gebet und von Gott hören, prophetische Inspiration von ihm kommt und das ganz normale, vernünftige Planen in praktischen Dingen nicht von Gott ist. Das dürfen wir nicht trennen. Beides kommt von Gott. Das Fünfte, er war fähig, auf Gott zu hören, seine Stimme zu beachten. Und sechstens, er nahm keine Rache an seinen Feinden. Er hätte sich ja rächen können, als er in einer hohen Stellung war. Und hätte erstmal diejenigen, die ihn ins Gefängnis gebracht haben, nämlich diese Frau von einem anderen Minister Potiphar, da hätte er sich erstmal rächen können. Er war ein versöhnlicher Mensch. Er durchzieht das Land, vollführt die Aufgabe und packt an und sorgt dafür, dass es der Allgemeinheit besser geht. Er hat mit Gottes Augen die Welt gesehen. Und er hat nicht nur gesehen, wie er irgendwie das meiste rauskriegen kann, sondern er hat gesehen, Gott möchte in die Welt, in Ägypten, in die Gesellschaft, in die Berufe, in das Schulwesen. Er möchte heute in die ganz normale Situation in unseren Städten hinein. Und er möchte die Pädagogik, er möchte die Erziehung, das Schulwesen, die Kunst, die Wirtschaft, die Medizin, die ganz verschiedenen Bereiche. Da möchte er gerne Wurzeln fassen. Da möchte er durch Christen, durch Gläubige, möchte er gerne Werte, Prinzipien, Hoffnung und Vision und auch Verbesserung der Lage hineinbringen. Und mich würde das freuen, wenn wir die Welt nicht einfach dem Bösen überlassen würden, sondern wenn wir sagen, wenn wir hier Mitglieder oder auch Freunde der Christusgemeinde Bremen-Blumenthal sind, dann ist das so eine Art Qualitätsmerkmal für die Gesellschaft, fürs Ganze. Dann ist das so eine Art Ausweis. Christusgemeinde Bremen-Blumenthal, die sind keine Ghetto-Gemeinde. die holen nicht Leute für sich und wollen immer mehr für sich haben. Das ist eine Gemeinde, die tut der ganzen Stadt gut. Das würde mich freuen. Und das ist die Vision. Und das ist das, was Gott als Blickrichtung auch für unser Leben hat. Und ich wiederhole nochmal die 6 Eigenarten und Eigenschaften, die Josef praktiziert hat. Er hatte eine große innere Unabhängigkeit. Er war nicht überheblich. Er hatte keine Berührungsängste. Er hatte keine Angst vorm Gebrauch des gesunden Menschenverstandes. Er war fähig, auf Gott zu hören. Und er nahm keine Rache an den Feinden, war ein versöhnlicher Mensch. Davon lass uns anstecken lassen und inspirieren lassen für unseren Alltag in dieser Woche. Amen.